Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die kurze Halbwertszeit von Trendprodukten in der Lebensmittelbranche. Sie hören außerdem Korea hautnah Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Schritte zur Wiedervereinigung. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. US-Präsident Trump setzt Project Freedom für Straße von Hormuz aus. Neues Allzeithoch, Kospi legt um fast 6,5% zu. USA überarbeiten Visumsystem für koreanische Arbeiter. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass das Project Freedom, eine US-Mission zur Eskortierung von festsitzenden Schiffen aus der Straße von Hormuz, vorübergehend ausgesetzt wird. Die Entscheidung gab Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social bekannt. Mit iranischen Vertretern habe es große Fortschritte in Richtung eines vollständigen und endgültigen Abkommens gegeben, hieß es zur Begründung. Auch die Bitten Pakistan, USA im Einsatz gegen den Iran seien berücksichtigt worden, teilt er mit. Die aktuelle Blockade bleibt jedoch in Kraft, schrieb Trump weiter. Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch um fast 6,5% zugelegt. Mit einem Plus von 6,45% konnte der Kospi auf den Rekordstand von 7.384,56 Punkten steigen und erstmals die Marke von 7.300 Zählern übertreffen. Der Kospi setzte damit einen beeindruckenden Rekordlauf fort. Ende Januar war die Marke von 5.000 Punkten übertroffen worden, im Februar dann die von 6.000 Punkten. Nach dem Beginn des Kriegs zwischen den USA und dem Iran kam es an der koreanischen Börse zu schweren Verlusten, die mittlerweile aber aufgeholt wurden. Dies legt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap an neuem Optimismus über den Boom bei künstlicher Intelligenz und der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Die USA überarbeiten ihr Visumsystem, um auf Bedenken südkoreanischer Behörden und Unternehmen zu reagieren. Das sagte US-Vizeaußenminister Christopher Landau am Dienstag auf einer Pressekonferenz bei der Investitionsveranstaltung Select USA im National Harbor in Maryland. Einige mit der koreanischen Regierung geschlossene Abkommen stellten eine wichtige Gelegenheit dar, um Koreas Kapital und Know-how zum Nutzen beider Länder in den USA einzusetzen, sagte er. Er wies auf die Notwendigkeit hin, dass hierfür eine bestimmte Anzahl von Arbeitskräften aus Korea zur Ausbildung von Arbeitskräften oder für sonstige Zwecke in die USA kommen muss. Zugleich gab er zu, dass das aktuelle Visumsystem der USA nicht darauf ausgelegt ist, Besucher zu solchen Sonderzwecken zu begrüßen oder aufzunehmen. Man müsse sicherstellen, dass die Einwanderungs- und Visagesetze kein unnötiges Hemmnis für Investitionen darstellen würden, forderte er. Ein koreanisches Frachtschiff, auf dem es am Montag in der Straße von Hormuz zu einer Explosion und anschließend zu einem Feuer gekommen war, wird nach Dubai gebracht. Wie die Reederei HMM mitteilte, sei ein Vertrag geschlossen worden, damit das Schiff abgeschleppt und instand gesetzt werden kann. Bis zum Hafen von Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten werde es etwa 8 Stunden dauern. Unterdessen wurde bekannt, dass am Dienstagabend ein Frachtschiff in der Straße von Hormuz von einem unidentifizierten Flugkörper getroffen wurde. Laut der britischen Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt handelt es sich um die CGM San Antonio, einer französischen Reederei. Bei dem Angriff mit einem mutmaßlichen Marschflugkörper seien mehrere Besatzungsmitglieder verletzt worden, berichtete CBS News. In der Straße von Hormus sitzen derzeit etwa 2000 Schiffe mit 20.000 Besatzungsmitgliedern an Bord fest. In einer öffentlichen Anhörung des Büros des US-Handelsbeauftragten USTR zu seinen Untersuchungen nach Abschnitt 301 des Handelsgesetzes hat Südkorea seine Position dargelegt. Das USTR eröffnete am Dienstag im Büro der Kommission für internationalen Handel in Washington Anhörungen zu den Untersuchungen im Zusammenhang mit struktureller Überproduktion. Ein südkoreanischer Regierungsvertreter betonte laut Berichten, dass Koreas Industriestruktur auf den Prinzipien der Marktwirtschaft basiere. In Bereichen, die von einer Überproduktion betroffen sind, sei eine freiwillige Umstrukturierung der Industrie im Gange. Die Regierung leiste institutionelle Unterstützung hierfür, habe er gesagt. Das USTR hatte bereits am 28. und 29. April öffentliche Anhörungen zu den Section 301-Untersuchungen zu 60 Volkswirtschaften einschließlich Südkoreas abgehalten. Sie sollen das Einfuhrverbot für durch Zwangsarbeit hergestellte Produkte nicht ausreichend umgesetzt haben. Nachdem der oberste Gerichtshof der USA die sogenannten reziproken Zölle für gesetzwidrig befunden hatte, sucht die Trump-Regierung nach Alternativen für ihre Zollpolitik. Die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen werden voraussichtlich als Grundlage für die Erhebung neuer Zölle genutzt werden. Präsident Lee Jae-myung hatte am Tag vor der Abstimmung über einen Entwurf zur Verfassungsänderung die Nationalversammlung um eine zügige Verabschiedung gebeten. Auf der Kabinettssitzung am Mittwoch verwies er darauf, dass es seit der Verfassungsreform im Jahr 1987 niemals eine Revision gab. In den letzten rund 40 Jahren habe die Republik Korea in vielerlei Hinsicht große Veränderungen erlebt, die Verfassung bleibe jedoch auf der Stelle stehen. Die Verfassung in ihrer aktuellen Fassung könne das Niveau der Demokratie im Land, die Lebenslage der Bevölkerung oder die Zukunft der Nation kaum ausreichend gewährleisten, sagte er. Die Fraktionschefs der Regierungspartei und von 5 Oppositionsparteien reichten am 3. April im Namen von 187 Abgeordneten einen Antrag zu einer Revision der Verfassung ein. Die führende Oppositionspartei Macht des Volkes beteiligte sich nicht daran. Im Mittelpunkt des Änderungsentwurfs steht unter anderem die Verschärfung der Anforderungen für die Verhängung des Kriegsrechts. Parlamentschef Woo Won-sik will den Entwurf auf die Tagesordnung der Plenarsitzung am Donnerstag setzen. Für die Verabschiedung einer Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Das heißt, dass wenigstens 191 Abgeordnete für den Antrag stimmen müssen. Die Verbraucherpreise in Südkorea sind im April so kräftig gestiegen wie seit 21 Monaten nicht. Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch kletterte der Verbraucherpreisindex im April um 2,6% im Vorjahresvergleich. Seit dem letzten Monat beschleunigte sich der Anstieg. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verbilligten sich um 0,5% zum Vorjahr. Die Preise für Industrieprodukte kletterten demgegenüber aufgrund der gestiegenen Ölpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten um 3,8%. Die Preise für Erdölprodukte zogen um 21,9% an. Die USA wollen im Schulterschluss mit Südkorea, Japan und weiteren Ländern eine Zollfreiheit im Digitalbereich durchsetzen. Hintergrund ist die Pattsituation in den Verhandlungen der Welthandelsorganisation um das sogenannte E-Commerce-Moratorium. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag unter Berufung auf Diplomaten bei der WTO. Vor dem Treffen des Allgemeinen Rates der WTO am Mittwoch in Genf werde es als wenig wahrscheinlich betrachtet, dass die Pattsituation gelöst werde. Sollte es im Allgemeinen Rat keine Positionsänderung geben, plane Washington, sein eigenes plurilaterales Abkommen voranzutreiben, und zwar mit Unterstützung von Ländern wie Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland, hieß es. Das E-Commerce-Moratorium wurde auf der WTO-Ministerkonferenz 1998 angenommen. Das Zollmoratorium für grenzüberschreitende elektronische Übertragungen wie Streaming oder Software-Downloads wurde seitdem regelmäßig verlängert. Auf der WTO-Ministerkonferenz im März in Kamerun scheiterte jedoch eine weitere Verlängerung an Brasilien und der Türkei. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Irel Kangjonga heißt Sie herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Kreuzung quer durch Korea. Heute berichten wir als erstes darüber, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un öffentliche Hinrichtungen dazu nutzt, seine Terrorherrschaft zu festigen und bestimmte Gruppen abzuschrecken. Dem Bericht einer internationalen Menschenrechtsorganisation zufolge stieg während der ersten Jahre seiner Herrschaft die Zahl der öffentlichen Hinrichtungen von hohen Militärs und anderen Mitgliedern der Elite. Im Anschluss hören Sie Korea hautnah. Im dritten Teil geht es darüber, dass der Lebenszyklus von trendigen Lebensmitteln immer kürzer wird. Gastronomie und Lebensmittelbranche stehen vor der Herausforderung, mit immer kürzer werdenden Trends Schritt zu halten. Zum Schluss hören Sie Nachrichten aus der Unterhaltungsbranche mit Sebastian Ratzer. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie Wind und Wisch, gesungen von B2B. Die Kim Il-sung Politische Universität in Pyongyang ist eine Ausbildungsstätte für Führungskräfte des nordkoreanischen Militärs. Sie gilt als die höchste Bildungseinrichtung zur Ausbildung von Eliten innerhalb der nordkoreanischen Volksarmee, doch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un nutzt sie auch für andere Zwecke. Über Nordkorea informierte Quellen teilten im Herbst 2013 erstmals mit, dass dort hochrangige Funktionäre hingerichtet wurden. Weniger als 2 Jahre nach seiner Machtübernahme nutzte Kim Jong-un die Institution als einen Ort, an dem Funktionäre hingerichtet wurden, die beim Anschauen südkoreanischer Videos und pornografischer Inhalte ertappt wurden. Er statuierte damit ein Exempel für zukünftige politische Kader. Eine internationale Menschenrechtsorganisation gab einen Bericht heraus, aus dem hervorgeht, dass Kim Jong-un seit Beginn seiner Herrschaft bis in die jüngste Zeit die Hauptstadt Pyongyang als Ort für öffentliche Hinrichtungen nutzte und sie als Bühne zur Maximierung der Terrorherrschaft eingesetzt hat. Dem Bericht der Transitional Justice Working Group oder kurz Working Group zufolge wurden in den 13 Jahren seit Kims Herrschaft mindestens 144 Hinrichtungen vollzogen und 358 Menschen hingerichtet. Die Daten gründen auf Gesprächen, welche die Working Group in den letzten 10 Jahren mit etwa 880 nordkoreanischen Flüchtlingen geführt hat. Working Group ist eine Menschenrechtsorganisation, die 2014 in Seoul von Menschenrechtsaktivisten und Forschern aus 5 Ländern, Nord- und Südkorea, den USA, Großbritannien und Kanada, gegründet wurde. In den meisten Fällen wurde das Todesurteil direkt vor Ort verkündet und auch die Hinrichtung dort vollzogen. Im Durchschnitt wurden dabei 2,6 Personen auf einmal hingerichtet. Am häufigsten fanden öffentliche Hinrichtungen in Haesan in der Provinz Yanggang statt, einem Grenzgebiet zwischen Nordkorea und China. Die vielen Hinrichtungen finden dort nicht zuletzt in Zusammenhang mit häufigen Grenzübergängen und Schmuggel statt. Auch Pyongyang steht in diesem Zusammenhang im Fokus. Es unterscheidet sich jedoch dadurch, dass dort die meisten öffentlichen Hinrichtungen stattfanden, die gezielt gegen bestimmte Gruppen gerichtet sind. Dabei werden bei den Hinrichtungen nur Personen zur Teilnahme als Zuschauer herangezogen, die hinsichtlich Beruf, Zugehörigkeit zu einer Institution, Rang oder Status gleiche oder miteinander verbundene Merkmale aufweisen. Von den Hinrichtungen, die sich kategorisieren lassen, decken solche Hinrichtungen 21,7%. Von den 13 Plätzen, an denen diese Hinrichtungen stattfanden, befinden sich 9 in Pyongyang oder nahe Pyongyang. Dies wird damit erklärt, dass gezielt Mitglieder bestimmter Gruppen angesprochen werden sollen, um Angst zu schüren und den Gehorsam zu stärken. Ein repräsentatives Beispiel dafür sind die Hinrichtungen an der Kim Il-sung Politischen Universität. Die zum Tode Verurteilten sind dabei häufig hochrangige Kader der Partei oder des Militärs bzw. deren Familienangehörige. Insgesamt gab es in Pyongyang und in seiner unmittelbaren Umgebung 12 Hinrichtungsstätten. Sie alle befinden sich innerhalb eines Radius von 30 Kilometern um das als Kim Jong-uns Amtssitz bekannte Gebäude Nummer 1 der Arbeiterpartei. Bemerkenswert ist auch, dass sich die Orte für die Vollstreckung von Hinrichtungen in Pyongyang um die Zeit der Corona-Pandemie teilweise verändert haben. Vor der Grenzschließung wurden Hinrichtungen unter anderem an der Kim Il-sung Universität für öffentliche Sicherheit, an der Kim Il-sung Politischen Universität sowie an der Kangon Militärakademie vollzogen. Nach der Grenzschließung dienten hingegen der Sportplatz der Abteilung 10 des Ministeriums für Staatssicherheit sowie ein Schießplatz der Infanteriebrigade des obersten Wachkommandos als Hinrichtungsorte. Es wird vermutet, dass diese Verlagerung erfolgte, um mögliche internationale Aufmerksamkeit zu vermeiden. Angesichts der durch die Grenzschließung verursachten schweren Wirtschaftskrise lässt sich vermuten, dass durch die Hinrichtungen versucht wurde, ein Kippen der öffentlichen Stimmung zu verhindern und die Kontrolle über die Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Tatsächlich wurden zwischen den Jahren 2012 und 2014 sowie 2020 und 2021 über 10 Hinrichtungen vollzogen. In dem Zeitraum von 13 Jahren, der von der Working Group genauer untersucht wurde, fallen 64% der Hinrichtungen. Es wird vermutet, dass Kim Jong-un in den Jahren der pandemiebedingten Grenzschließung genauso viel Angst um seine Herrschaft hatte wie in den ersten Jahren nach der Machtübernahme. Konkret stieg in den 5 Jahren nach Beginn der Grenzschließung die Zahl der Hinrichtungen und Todesurteile in Nordkorea von 30 Fällen auf 65 Fälle, was einen Anstieg von 116,7% entspricht. Die Zahl der zum Tode Verurteilten nahm im gleichen Zeitraum von 44 auf 153 Personen zu, also um 247,7%. Hören Sie nun Korea hautnah. In der heutigen Ausgabe lernen Sie Mapo Roh aus Frankreich kennen, die seit rund 10 Jahren in Korea Pansori lernt und als erste Ausländerin ein komplettes Pansori aufhört. Heute stellen wir eine Pansori-Sängerin aus Frankreich, Mapo Roh, vor, die als erste Ausländerin ein komplettes Pansori-Werk aufhört. Pansori ist eine traditionelle koreanische Musikform, die als epischer Gesang bekannt ist. Ein Sori-gun genannter einzelner Sänger oder Sängerin erzählt Geschichten durch Gesang, gesprochene Passagen und Gesten und wird dabei begleitet von einem Trommler. Mit kompletten Pansori ist gemeint, dass ein Sori-gun ein ganzes Pansori-Werk singt. Dies wird als eine große Herausforderung und ein besonderes Können betrachtet, da traditionell eine Pansori-Aufführung 3 bis 8 Stunden dauern kann. Der koreanische Name von Mapo Roh, die sich als erste Ausländerin dieser Herausforderung stellt, ist Soyul. Die Geschichte von Mapo Roh wurde in der KBS-Sendung My Neighbor Charles und anderen Medien vorgestellt. Die junge Frau verließ Frankreich und kam im Jahr 2017 nach Korea, um Pansori zu lernen. Seitdem widmet sie sich bis heute dem Pansori-Studium. Mapo Roh wurde in Kamerun geboren. Im Alter von 13 Jahren wurde sie von ihrer Tante in Frankreich adoptiert. Sie besuchte in Frankreich die Schule und arbeitete nach ihrem Abschluss bei der Niederlassung von Samsung Electronics in Paris. Nebenbei besuchte sie das koreanische Kulturzentrum in Paris, um Koreanisch zu lernen. 2015 besuchte sie im koreanischen Kulturzentrum in Paris eine Pansori-Aufführung der Meistersängerin Min Hye-song, die später ihre Lehrerin wurde und war verzaubert von der Erzählung und den Klängen des Pansori. Auf Vorschlag ihrer Lehrerin kam sie nach Korea, um Pansori richtig zu lernen. Sie lernte seitdem die Gesangskunst von ihrer Lehrerin, bis sie 2021 ein Magisterstudium an der Koreanischen Hochschule der Künste begann und den Weg als Pansori-Expertin einschlug. Lassen wir Mapo Roh zu Wort kommen. Es hat viel Spaß gemacht und zum Glück habe ich gute Menschen getroffen, durch die ich die koreanische Kultur auf interessante Weise kennenlernen konnte. Korea ist ein Land, in dem sich Tradition und Moderne verbinden. Das finde ich sehr faszinierend. Auch wenn ich noch viel zu lernen habe, glaube ich, dass ich eine großartige Lehrerin getroffen habe. Ich hoffe, dass ich eines Tages ihren Namen in Ehren halten kann. In Zukunft möchte ich gerne in einem weißen Haus Pansori-Therapie machen. Ihre Lehrerin, Meistersängerin Min Hye-song, ist anerkannte Trägerin des staatlichen immateriellen Kulturerbes Nummer 5, Pansori Hengboga. Seit 2007 setzt sie sich aktiv dafür ein, Pansori auf Bühnen in Europa, insbesondere in Frankreich, bekannt zu machen. Hören wir Min Hye-song.
Es ist etwas, worauf ich stolz bin und zugleich eine große Sache. Ich stelle mich diese Herausforderung mit einem großen Ziel vor Augen. Einerseits mache ich mir Sorgen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, den Grundstein zu legen und zu zeigen. So klingt dieser Gesang. Wenn man einen Stein nach dem anderen legt, entsteht irgendwann eine Mauer, oder? Mit diesem Gefühl, den ersten Stein zu setzen, bereite ich mich darauf vor. Die letzte Person, die wir hören, ist Victorine Blabot, die zusammen mit Mapolor in Paris Pansori gelernt hat. Victorine absolvierte die Akademie für Übersetzen am Institut für die Übersetzung koreanischer Literatur und hat mehrere koreanische Werke ins Französische übersetzt und umgekehrt. Sie ist eine sehr talentierte Person. Ich habe lange Zeit bei Minesong Pansori gelernt. Als ich gesehen habe, dass Lor zuerst an der Koreanischen Hochschule der Künste aufgenommen wurde, dachte ich, dass ich es vielleicht auch schaffen könnte. Jetzt bin ich im dritten Studienjahr. Am Pansori fasziniert mich besonders die Stimme des Sängers, der Klang und die spezielle Gesangstechnik. Es hat mich sehr beeindruckt, dass man menschliche Gefühle allein durch die Stimme ausdrücken kann. In Frankreich ist das Interesse an der koreanischen Kultur sehr groß. Da jedoch viele Menschen die traditionelle Kultur noch nicht gut kennen, hoffe ich, dass sie durch uns mehr darüber erfahren können. Zähe Dubai-Kekse, Butterreiskuchen und Pumdong-Bibimbap. Trendprodukte, die frischen Wind in den heimischen Lebensmittelmarkt bringen, haben eine immer kürzere Halbwertszeit. Daraus ergeben sich für die Lebensmittel- und Gastronomiebranche neue Herausforderungen. Ein Trend hält manchmal nur 3 Monate an, aber das betreffende Produkt wird erst nach 3 Monaten ausgeliefert. Es wird für sie immer schwieriger, den sich rasch wandelnden Anforderungen der Konsumenten zu genügen. Die Zeitung Asia Economy hat neulich eine Umfrage bei 25 Produktentwicklern in den Bereichen Gastronomie und Lebensmittel durchgeführt. 44% meinten, dass es sich bei 10-30% der neuen Produkte, die in den letzten einem Jahr auf den Markt kamen, um ein Trendprodukt handele. 32% meinten, dass 10% der neuen Produkte ein Trendprodukt seien und mit dem Abflauen des Trends auch die Nachfrage zurückgehe. In 4 Betrieben war man der Ansicht, dass 50% der neuen Produkte im letzten einem Jahr einem Trend folgten. Von diesen Betrieben wurden vorwiegend Modeprodukte herausgegeben, wie zum Beispiel Matcha und Ube. Ein wichtiger Maßstab für die Unterscheidung zwischen einer kurzlebigen Erscheinung und einem langfristigen Trend sind die Häufigkeit der Erwähnung in sozialen Netzwerken und die Suchdaten der Verbraucher. Auch beziehen sich Produktentwickler darauf, ob und inwiefern sich ein Produkt in Cafés und anderen Geschäften verbreitet oder etabliert hat, sowie der Erweiterung auf alle Altersgruppen. Junge Menschen neigen dazu, trendige Lebensmittel wie Matcha, Dubai-Kekse, Ube und Butterreiskuchen zu probieren und ein Foto davon in soziale Netzwerken hochzuladen. Entscheidungsträger in Gastronomie und in der Lebensmittelbranche werfen stets ein aufmerksames Auge darauf, um den aktuellen Trend rechtzeitig zu erkennen. Aber nur die wenigsten Unternehmen gaben zur Antwort, dass sie sich an Trends orientieren, dass sich die Ausrichtung an einem Trend aber nicht im Umsatz niederschlägt. Mit Ausnahme eines Unternehmens, das die Beantwortung dieser Frage verweigerte, gaben über 60% der Befragten an, neue Produkte mit Bezug zu aktuellen Trends einzuführen. Das diene aber eher zur Aufrechterhaltung der Markenfrische als zur unmittelbaren Umsatzsteigerung. Dies wird als eine Art FOMO interpretiert, also als Angst, etwas zu verpassen. Insbesondere unter Gastronomieunternehmen wurde zudem die Ansicht geäußert, dass dies einen starken kurzfristigen Umsatzeffekt habe. Wenn neue Produkte in großer Zahl auf den Markt kommen, werden auch die Verkaufsstellen entsprechend stärker beansprucht. Besonders Convenience Stores reagieren selbst sensibel auf Trends. Ein Blick auf die durchschnittliche monatliche Zahl neuer Lebensmittelprodukte im ersten Quartal bei den drei großen koreanischen Ketten zeigt einen stetigen Anstieg von rund 700 im Jahr 2024 bis 790 in diesem Jahr. Ein Branchenvertreter erklärte, da der Platz begrenzt ist, verkürzt sich die Ausstellungsdauer der einzelnen Produkte zwangsläufig, wenn die Zahl der Neuheiten steigt. Da immer mehr trendbasierte Produkte auf den Markt kommen, erfolgt der Austausch neuer Produkte schneller als früher. Mit der fortlaufenden, teils plötzlichen Einführung neuer Produkte sehen sich Lebensmittel- und Gastronomieunternehmen mit verschiedenen Kosten konfrontiert. Da sie sich stark auf Marketing und Produktentwicklung konzentrieren und die Produktmengen häufig klein halten, steigen die entsprechenden Aufwendungen. Werden Rohstoffe kurzfristig beschafft oder neu eingeführte Produkte können die Verbraucher nicht überzeugen, bleiben sowohl Rohstoffe als auch fertige Produkte als Lagerbestände zurück. Auf die Frage, welche Kosten im Zuge der Reaktion auf Trends gestiegen seien, nannten die 25 Führungskräfte aus Lebensmittel- und Gastronomiebranche an erster Stelle die Marketingkosten. Dies deutet darauf hin, dass aufgrund der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Verbraucher eine intensive Werbe- und Marketingphase vor und nach der Produkteinführung als notwendig erachtet wird.
Und nun unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich. Die Agentur YG Entertainment wird im September eine neue Boygroup starten. Das gab sie am vergangenen Donnerstag, den 30. April, bekannt. YG hatte schon vorher Pläne bekannt gemacht, nach denen im Herbst eine neue Boygroup vorgestellt werden soll. Nun sei es bald soweit und es würden 5 Mitglieder sein, verriet Agenturchef Yang Hyun-sok in einem Video, das auf dem Firmenblog hochgeladen wurde. Weitere Details, wie beispielsweise den Namen, nannte er aber noch nicht. Einzelheiten würden schrittweise bekannt gegeben, auch deutet er weitere Debüts an, darunter das einer Girlgroup namens Next Monster. Die letzte Boygroup von YG war Treasure, die im August 2020 debütierte. Von Treasure soll es in diesem Jahr außerdem ein neues Album geben. Auch Baby Monster würden sich mit einem neuen Album zurückmelden. Wichtigstes Ereignis bei YG ist aber wohl die Welttournee von Big Bang zum 20. Jubiläum der Gruppe. BTS werden im Juni im südkoreanischen Busan auftreten. In der zweitgrößten Stadt des Landes sind für den Zeitraum bereits alle Unterkünfte ausgebucht. BTS treten am 12. und 13. Juni im Rahmen ihrer Arirang-Tour im Busan-Asiad-Hauptstadion auf. Die Eintrittskarten wurden bereits im Vorverkauf vollständig abgesetzt. Wegen des erwarteten Besucheransturms hat die Stadt preiswerte Unterkünfte für ausländische Touristen am Naewonjong-Tempel und in 2 Jugendzentren geschaffen. Insgesamt 400 Plätze konnten so zusätzlich angeboten werden. Mit Stand Dienstag, 5. Mai, waren in den Jugendzentren noch Plätze in den 8 Bettzimmern frei. In dem Tempel gab es noch Plätze in den 12 Bettzimmern. BTS hatten im März ihr Comeback nach fast 4-jähriger Pause gegeben. Während der Pause hatten die Mitglieder ihren Wehr- oder Ersatzdienst abgeleistet. Die Horrorserie If Wishes Could Kill führt die Netflix-Charts der nicht englischsprachigen Shows an. Das teilte die Streaming-Plattform am heutigen Mittwoch mit. Die Serie hatte in der am Sonntag zu Ende gegangenen Woche 7,5 Millionen Abrufe verbucht. Nach der Veröffentlichung am 24. April hatte sie schon nach 3 Tagen Platz 4 erreicht. Die Serie handelt von 5 Oberschülern, die einem Fluch entkommen wollen, nachdem sie eine geheimnisvolle Wunsch-App namens Kirigo verwendet hatten. Der App-Name ist auch der Titel der Serie auf Koreanisch. Das waren unsere Nachrichten zum Unterhaltungsbereich.
Saran Mamel Monika, Chamotel Donatur.
war's auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Umarme mich, gesungen von Son Dunil, und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Muttama. Muttama heißt auf Deutsch so viel wie ich halte das nicht aus oder ich kann mich nicht mehr beherrschen oder ähnliches. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Kodongman und Choe Era haben sich aufgrund von Tungmans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Era möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Tungman zeigt ihr die kalte Schulter.
Ah, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야.
An einer Stelle sagt Tungman hier, 못 참아. Dann kann ich mich nicht mehr beherrschen.
못 참아.
못 참아.
못 참아.
Mit 못 참아 kann man zum einen warnen, dass eine Grenze erreicht ist. 도네저, 더 이상은 못 참아. 미안해. Bist du schon wieder zu spät? Das lasse ich dir nicht mehr durchgehen. Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. 놀리지 마, 이제 못 참아. 미안해. Mach dich nicht lustig, sonst kann ich mich nicht mehr beherrschen. Es tut mir leid. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해.
놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해. 놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해.
놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해.
Zum anderen kann man damit auch dem Gegenüber sagen, dass es etwas nicht mehr schweigend dulden soll. 너 화내도 돼. 나라면 못 참아. 그런가? Du darfst ruhig wütend werden. Ich würde das nicht so lange aushalten. Ehrlich? Hier noch ein Beispiel. 상사가 계속 나한테만 일을 시켜. 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해. Mein Vorgesetzter gibt immer nur mir alle Arbeit. Das geht echt zu weit. Ich würde das nicht aushalten. Du musst etwas sagen. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해. 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
Das war's von Alterskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Muttama einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Hallo, willkommen bei den Schritten zur Wiedervereinigung von KBS World Radio. In dieser wöchentlichen Sendung geht es um Land und Leute auf der koreanischen Halbinsel mit dem Schwerpunkt Nordkorea. Am Mikro begrüßt Sie Thomas Kuklinski-Reh. Gestern am 5. Mai war Kindertag in Südkorea, der Tag, an dem die Kinder ganz im Mittelpunkt stehen. Der Kindertag wurde von Bang Jong-hwan ins Leben gerufen und verwandelt Freizeitparks, Sportstadien und andere Veranstaltungsorte in eine Welt, die ganz den Kindern gewidmet ist. Im ganzen Land waren Veranstaltungen vom fröhlichen Lachen und Mitmachen der Kinder erfüllt. Gibt es auch in Nordkorea einen Kindertag? Das erfahren wir heute von Kang Mi-jin, ehemalige Lehrerin in Nordkorea und heute Geschäftsführerin von NK Investment Development. In Südkorea ist der Kindertag immer am 5. Mai, doch weltweit findet er in unterschiedlichen Tagen statt. Das liegt daran, dass er in jedem Land aufgrund historischer, kultureller und anderer Umstände festgelegt wird. So hatte beispielsweise die Türkei den weltweit ersten Kindertag, und zwar am 23. April. Dieses Datum fällt mit dem türkischen Nationalfeiertag zusammen. An dem Tag sollten Kinder getröstet werden, die in den Kriegswirren der Republikgründung ihre Eltern verloren hatten, und um ihnen wieder Hoffnung zu geben. In Nordkorea wird der Kindertag hingegen am 1. Juni gefeiert. Der 1. Juni ist der internationale Tag zum Schutz der Kinder, der 1949 in Moskau zur Förderung der Rechte und des Schutzes von Kindern ins Leben gerufen wurde und vor allem in den sozialistischen Ländern begangen wird. Nordkorea und auch China feiern diesen internationalen Kindertag am 1. Juni. Diese Länder bezeichnen den Tag als 6-1-Tag und veranstalten jedes Jahr große Feierlichkeiten. Interessanterweise kennt Nordkorea aber auch noch einen anderen Kindertag.
Nordkorea feiert den internationalen Kindertag als seinen offiziellen Kindertag. Tatsächlich gibt es dort jedoch jedes Jahr 2 Kindertage. Der 1. Juni ist der internationale Kindertag und der 6. Juni ist der Gründungstag des koreanischen Kinderverbands. Nordkoreanische Kinder werden in der Regel mit 7 Jahren Mitglied im Kinderverband. In seinen Anfangsjahren übernahm Nordkorea viele internationale Gedenktage. So gibt es beispielsweise wie in anderen Ländern den Internationalen Frauentag am 8. März, aber seit 2016 erst einen eigenen Muttertag. Der 1. Juni ist zwar der internationale Kindertag, in Nordkorea jedoch kein Feiertag. Der 2. Kindertag am 6. Juni hingegen gilt als wichtiger Feiertag. An diesem Tag finden in Schulen im ganzen Land Feierlichkeiten statt, zu Ehren des Kinderverbands. Während der Veranstaltung legen die Kinder einen Beitrittsschwur zum Verband ab und geloben feierlich, der Partei und dem Führer jederzeit und überall treu zu sein.
Der koreanische Kinderverband ist eine politische Kinderorganisation seit den 1940er Jahren. Sein Symbol ist ein rotes Halstuch. An seinem Gründungstag finden überall Aufnahmezeremonien für neue Verbandsmitglieder statt. Nordkorea veranstaltet also 2 Kinderfeste, nämlich am 1. und am 6. Juni. Der internationale Kindertag am 1. Juni ist am ehesten mit dem südkoreanischen Kindertag vergleichbar, da er sich um die Rechte und das Wohlergehen von Kindern dreht und nicht um das politisch stärker aufgeladene Jubiläum einer Verbandsgründung.
Die Kinder sind ganz aus dem Häuschen wegen des Kindertages. Fernsehen, Zeitungen und andere Medien sorgen für eine festliche Stimmung, während an Kindergärten und Schulen verschiedene Veranstaltungen wie Sportwettkämpfe stattfinden. Die Kinder tragen Hanboks, die traditionelle koreanische Kleidung. Für jede Veranstaltung und jeden Wettkampf gibt es unterschiedliche Outfits. Zum Beispiel blaue Outfits für Läufer, gelbe für andere Disziplinen. Der gesamte Schulhof erstrahlt buchstäblich in bunten Farben.
Am 1. Juni finden in Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen überall in Nordkorea Sportfeste, Talentshows sowie Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen statt. Die Kinder haben Spaß bei Ballspielen, Hindernisrennen und Tauziehen sowie Talentshows für Musik, Gesang und Tanz. Die Eltern bereiten Spezialitäten für die Lehrer zu und ganze Familien kommen zusammen, um gemeinsam zu essen und Ausflüge zu unternehmen. Die meisten Eltern in Nordkorea geben ihre Kinder in Kitas und Kindergärten in der Nähe ihres Arbeitsplatzes in Obhut. Obwohl der internationale Kindertag kein Feiertag ist, bekommen viele Eltern die Erlaubnis ihres Arbeitgebers, an entsprechenden Veranstaltungen teilzunehmen. In den letzten Jahren wurden auch Veranstaltungen für Kinder mit Behinderungen organisiert, die zuvor von solchen Aktivitäten ausgeschlossen waren.
북한이 언젠가부터는 장애 아동들도 되게 많이 좀 챙겨주려고 해요. 그래서 우리가 그
Nordkorea unternimmt zunehmend Anstrengungen, um Kinder mit Behinderungen zu fördern. Ähnlich wie bei den Paralympics werden eigens für behinderte Kinder eigene Veranstaltungen organisiert, zum Beispiel Sitzballspiele und organisierte Aufführungen, bei denen Zuschauer extra zum Anfeuern kommen. Außerdem finden für diese Kinder Tanzaufführungen und verschiedene Sportwettkämpfe statt. Früher sahen behinderte Kinder meist nur zu und nahmen nicht teil, was für ihre Eltern sicherlich herzzerreißend gewesen sein musste. Seit den 2010er Jahren scheint Nordkorea jedoch in diesem Bereich Fortschritte zu machen. Die Eltern behinderter Kinder lächeln mit den anderen mit und die Kinder haben sichtlich Spaß. Dies zeigt, dass Nordkorea bestrebt ist, bei der Betreuung von Kindern mit Behinderungen Fortschritte zu erzielen.
In den letzten Jahren hat Nordkorea Anstrengungen unternommen, um den Zielen eines 2023 verabschiedeten Gesetzes zum Schutz und zur Förderung von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden. In ganz Pyongyang wurden barrierefreie Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen ausgebaut und in einem neuen Kindergarten wurde eine spezielle Klasse für hörgeschädigte Kinder eingerichtet. Diese Maßnahmen scheinen darauf abzuzielen, der internationalen Gemeinschaft das Bild eines normalen Landes zu vermitteln und die internationale Kritik an der Menschenrechtslage in Nordkorea abzuschwächen. Dennoch ist es ein willkommener Fortschritt, dass Kinder mit Behinderungen nicht mehr ausgegrenzt werden und nun bei den Aktivitäten zum Internationalen Kindertag mitmachen können. An diesem Tag gibt es auch noch ein weiteres Ereignis, das die Kinder in Aufregung versetzt.
Die Kinder erhalten verschiedene Geschenke. In manchen Klassen werden die Schüler nach ihrer Leistung eingeteilt und erhalten je nach Rangliste unterschiedliche Geschenke. Durch Aktionen wie Schatzsuchen erhält jedes Kind ein oder zwei Geschenke. Im Jahr 2020 schenkt der Machthaber Kim Jong-un den Kindern 9 verschiedene Sorten Kaugummi. Ich war ziemlich überrascht von der Vielfalt. Es gab Bubblegum, Kaugummi mit Maisgeschmack, mit Traubengeschmack und vieles mehr. Neben Kaugummi werden an diesem Tag auch Bonbons und Snacks verteilt, zum Beispiel Kekse mit einer Creme mit Erdbeergeschmack. In letzter Zeit haben Fabriken in den Provinzen die Produktion von Bonbons und Snacks gesteigert. Beamte der regionalen Partei- und Verwaltungskomitees kümmern sich darum, diese Leckereien als Geschenke gleichmäßig unter den Kindern zu verteilen.
Nordkoreanische Kinder freuen sich sehr auf den Internationalen Kindertag, da sie an diesem Tag besondere Snacks und Süßigkeiten erhalten. Im vergangenen Jahr berichtete die Zeitung Nodong Shinmun, dass Kinder im ganzen Land, insbesondere im Alter von 4 bis 6 Jahren, die ersten Tomaten der Saison sowie verschiedene Kaugummis mit Fisch- und Fruchtgeschmack erhielten. In Nordkorea ist das Verteilen von Leckereien mehr als nur das Machen einer kurzfristigen Freude. An Feiertagen ist es eine symbolische Geste, mit der die Partei und der oberste Führer ihre Liebe und Fürsorge für das Volk zum Ausdruck bringen. Da Nordkorea in letzter Zeit die Lebensmittelindustrie aktiv fördert, erhalten Kinder eine Vielzahl von Süßigkeiten und Snacks, die aus Obst und landwirtschaftlichen Erzeugnissen der verschiedenen Regionen hergestellt werden. Tatsächlich haben die nordkoreanischen Behörden den Kindern schon seit jeher große Aufmerksamkeit geschenkt.
Unter der Führung des Regimegründers Kim Il-sung gab es sogar ein Lied, in dem es hieß, der Führer nennt Kinder die Könige des Landes. Deshalb werden außerschulische Bildungszentren als Kinderpaläste bezeichnet. Auch wenn dies einen propagandistischen Aspekt hatte, nahm Kim Il-sung regelmäßig Kinder in den Arm und ließ sich mit ihnen fotografieren, insbesondere bei Festveranstaltungen wie den Feierlichkeiten zum Mondneujahr. Wann immer er an Kindern vorbeikam, zeigte er ihnen große Zuneigung. Er fragte seine Leute, ob sie Brot oder Snacks dabei hatten und verteilte sie gern an die Kinder, während er vorbeiging.
In Nordkorea gibt es ein Sprichwort, Kinder sind die Könige des Landes. Dieser Spruch bedeutet, dass die Partei und der Staat Kindern oberste Priorität einräumen. Nordkorea hat die Kinderbetreuung Ende der 1940er Jahre mit der Einführung von Vorschriften für Kindertagesstätten als nationale Politik etabliert. Im Jahr 1976 wurde mit dem Gesetz über die Kinderbetreuung und Kindererziehung ein kostenloses staatliches Kinderbetreuungssystem gesetzlich verankert. Darin wurde festgelegt, dass der Staat und die Gesellschaft die Kosten für die Kinderbetreuung in Kindertagesstätten und Kindergärten tragen. Seit Beginn seiner Herrschaft hat Kim Jong-un seine Zuneigung zu Kindern immer wieder betont und zum Beispiel häufig Waisenhäuser besucht. Im Jahr 2022 führte dieses Engagement zur Verabschiedung des Kinderbetreuungsgesetzes. Das neue Gesetz garantiert allen Kindern landesweit kostenlose, nahrhafte Lebensmittel, auch Milchprodukte, und stärkt die staatliche Unterstützung für Kinderbetreuung. Seitdem sind im Land spürbare Verbesserungen zu beobachten.
Nordkorea verfügt in jeder Region über Kinderbetreuungseinrichtungen wie Kitas und Waisenhäuser. Diese Einrichtungen liegen weit abseits von Straßen, um Verkehrsunfälle mit Kindern zu vermeiden, und sind in Gebieten mit üppiger Naturlandschaft angesiedelt. Diese Maßnahmen zeigen, dass Nordkorea möglicherweise versucht, die Lebensbedingungen für Kinder zu verbessern, möglicherweise als Reaktion auf Kritik seitens der Vereinten Nationen.
Das proaktive Engagement der obersten Führungsebene für Kinder zeigt sich in einer Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen. Nordkoreas Kinderbetreuungsgesetz schreibt vor, dass Kindergärten und Kitas vom Staat mit nahrhaften Lebensmitteln wie Milch, Fleisch und anderen Leckereien versorgt werden. Nordkorea misst der Kinderfürsorge große Bedeutung bei. Warum räumt das Land den Kleinsten trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen solche Priorität ein?
Die jüngere Generation Nordkoreas ist heute stärker mit fremden Kulturen konfrontiert als früher. Der leichtere Zugang zu Mobiltelefonen und die steigende Zahl von Auslandsreisen vermindern die Loyalität zum Regime. Infolgedessen scheinen sich die Partei und Kim Jong-un darauf zu verlegen, Loyalität bereits von klein auf zu fördern, mit dem Ziel, eine Generation heranzubilden, die nur absolute Loyalität kennt und bei der der Gedanke der Ablehnung fremd ist. Ich glaube auch, dass die Einbindung von Kim Jong-un dieser Strategie eine zusätzliche visuelle Wirkung verleiht. Durch ihre Auftritte bei Veranstaltungen vermittelt die Tochter des Anführers ein Bild von Kim Jong-un als fürsorglichen Vater, der sich um die Kinder kümmert. So können die Medien die Liebe des Führers zu den künftigen Generationen noch stärker hervorheben, was die Loyalität und Ergebenheit zum Regime stärkt.
Kim Jong-un ist erst Anfang 40. Kinder stellen eine entscheidende Generation dar, die für seine langfristige Herrschaft notwendig ist. Er betont das Bild eines gütigen Vaters, um ideologischer Nachlässigkeit bei künftigen Generationen vorzubeugen und die Loyalität gegenüber dem Regime zu fördern. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Kinderbetreuung in diesem Prozess allmählich verbessert. Wir hoffen, dass es bei den international bekannten chronischen Problemen der Unterernährung und Zwangsarbeit zu Verbesserungen kommt, damit Nordkoreas Slogan »Kinder sind die Könige des Landes« nicht nur eine leere Floskel bleibt, sondern echte Realität wird. Das war's auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/
German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.